Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute geht es im verlorenen Kapitel weiter, im Lukas Kapitel 15. Wir haben das letzte Mal die ersten beiden Gleichnisse behandelt, vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Und heute kommt das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Lukas 15, 11 bis 32. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Rock gegeben, dass ich mit meinen einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, eines der bekanntesten Gleichnisse Jesu. Aber was die wahre und die volle Botschaft dieses Gleichnisses angeht, wahrscheinlich gleichzeitig eines der unbekanntesten Gleichnisse Jesu. Es ist ja bekannt als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber der erste Vers gibt uns schon gleich den Hinweis darauf, dass es hier um ein bisschen mehr geht als um diesen ersten Sohn, der da verloren war. Da steht, ein Mensch hatte zwei Söhne. Es geht also um einen Menschen, ja, diesen Vater, und um seine zwei Söhne. Ich möchte euch vor der Predigt dieses Buch sehr empfehlen. Manche werden es vielleicht schon kennen, von Timothy Keller. Das heißt Der verschwenderische Gott. Und auch in dem Titel wird es schon deutlich, dass es hier eigentlich um den Vater, um Gott geht. Und das ganze Buch geht nur über dieses Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist ein entscheidendes Gleichnis. Es ist zentral im Lukas-Evangelium, nicht bloß, dass es von den ganzen Kapiteln in der Mitte steht, sondern es ist tatsächlich zentral für die Botschaft des Lukas-Evangeliums. Dieses Buch erfasst das wunderbar und dieses Buch hat mir auch zur Vorbereitung der Predigt gedient. Und wer sich da mal richtig tief auseinandersetzen will, den kann ich das sehr empfehlen. Es ist gar nicht so lang, es ist große Schrift, es liest sich sehr gut. Ein, zwei Tage, dann hat man das durch. Also, es geht um zwei Söhne. Und das Gleichnis hat ja auch zwei Teile. Zuerst geht es um den jüngeren Sohn und dann um den älteren Sohn. Die Geschichte beginnt also mit dem jüngeren Sohn, der sein Erbe haben wollte, um sich auf den Weg in die Fremde zu machen. Aber der jüngere Sohn wollte nicht einfach nur sein Erbe haben. Jetzt müssen wir den Hintergrund, den damaligen Hintergrund, die damaligen Gebräuche kennen. Dem jüngeren Sohn von zwei Söhnen stand ein Drittel des Erbes zu. Dem älteren standen zwei Drittel zu, weil er halt der Ältere war. Und dem jüngeren Sohn stand dieses Erbe zu, aber erst nachdem der Vater gestorben ist. Wenn der Sohn ihn jetzt schon bittet, dann heißt das so viel wie, dass der Sohn sich nicht nur sein Erbe wünscht, sondern dass er sich wünscht, dass sein Vater tot ist. Ich wünschte, du wärst schon tot, damit ich mein Erbe habe. Er wollte also den Besitz haben, aber nicht seinen Vater. Und wir können uns vorstellen, was das für ein Schmerz und für eine Zurückweisung des Vaters war. Und zur damaligen Zeit bei einer solchen Respektlosigkeit, bei einer solchen Beleidigung des Familienoberhauptes, da hätte es nur eine Reaktion geben können. Und die Zuhörer von Jesus, die haben jetzt natürlich diese Reaktion erwartet, nämlich, dass der Vater seinen Sohn hinausjagt, und zwar ohne einen Heller. Aber dieser Vater reagiert anders. Obwohl der Sohn Schande über den Vater und über die ganze Familie gebracht hat, teilt er tatsächlich sein Vermögen auf. Und er musste dazu höchstwahrscheinlich ein Drittel seines wertvollen Landes verkaufen und es eben dann seinem jüngeren Sohn auszahlen. Nun, wenn die Forderung des jüngeren Sohnes schon kaum vorstellbar war, ja, Vater, ich wünsche, du wärst tot, damit ich mein Erbe habe. Die Reaktion des Vaters ist noch viel verblüffender. Der Vater nimmt den Ehrverlust auf sich, er gibt sein Hab und Gut weg und er erträgt diesen großen Schmerz, dass sein Sohn ihn zurückgewiesen hat. Und warum macht er das alles? Warum macht er das, obwohl ihm sein Sohn das angetan hat? Nun, er macht so deutlich, dass er diesen Sohn immer noch liebt. Er hält an seiner Liebe zu diesem Sohn fest. Der Fortgang der Geschichte ist euch bekannt. Der jüngere Sohn reist dann tatsächlich in ein fernes Land. Er verprasst dort sein Geld. Und dann irgendwann kommt eine Hungersnot. Und er hat nichts mehr. Und er muss bei einem Bauern da Zuflucht suchen und muss Schweine hüten. Für einen Juden natürlich das absolute, der tiefste Punkt, an dem man so kommen kann, mit unreinen Tieren zusammen zu sein. Und als er dort bei den Schweinen im Dreck ist und so einen Hunger hat, dass er sein schmales, kärgliches Brot aufzufüllen wünscht mit den Schoten der Schweine, mit dem Schweinefutter, da merkt er, er ist ganz schön verloren. Da kommt er zur Besinnung. Er merkt, er ist auf dem falschen Weg. Er erkennt, er hat gegen seinen Vater, er hat gegen Gott gesündigt. Er hat großes Unrecht getan. Und jetzt fasst er einen Plan. Erstens, er will zu seinem Vater zurück und er will ihm seine Schuld bekennen und er will ja, ihm sagen, dass er tatsächlich das Recht verloren hat, sein Sohn zu sein. Und zweitens, er will seinen Vater darum bitten, dass er vielleicht bei ihm als ein Tagelöhner, als ein Arbeiter arbeiten kann. Und jetzt ist wieder wichtig, den Hintergrund zu wissen, für das, was der jüngere Sohn getan hat, für das muss er jetzt Wiedergutmachung leisten. Er kann nicht einfach so zurück. Es wurde gefordert, wenn man Schande auf die Familie gebracht hat, dass man Wiedergutmachung leistet. Und wenn der Sohn jetzt bittet, dass er als Arbeiter bei seinem Vater dienen kann, dann heißt das wahrscheinlich, dass er als ein Lehrling bei einem der Handwerker seines Vaters anfangen möchte, um so einen Lohn zu verdienen und dass er dann versuchen kann, mit diesem Lohn, den er verdient, wenigstens anzufangen, das wieder gut zu machen, was er eben getan hat. Dass er anfangen kann, im Prinzip die Schande und auch den Verlust des materiellen Reichtums wieder gut zu machen. Nun, jetzt passiert wieder etwas absolut Unerwartetes. Da lesen wir Vers 20, er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief, da steht, also er rannte und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater rennt seinem Sohn entgegen. Das machten damals Patriarchen nicht. Ja, die ließen für sich rennen, aber die rannten nicht selber. Dieser Vater, der rennt seinem Sohn entgegen, er fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Wir können uns vorstellen, dass der Sohn Probleme gehabt haben wird, überhaupt seinen auswendig gelernten Spruch nun seinem Vater zu sagen, dass er eben nicht mehr wert ist, sein Sohn zu sein und so weiter. Er beginnt dann damit und sein Vater, der unterbricht ihn, er ignoriert sein Anliegen. Stattdessen lässt er ihn bekleiden mit dem besten Kleid. Er bedeckt seine Lumpen und seine Schmach mit einem, ja wahrscheinlich mit seinem eigenen festlichen Gewand. Er gibt ihm einen Ring. Das war das Zeichen, dass er wieder als Sohn angenommen wurde, dass er in die Familie wieder aufgenommen wurde. Und er lässt ein Fest zu seinen Ehren feiern, ja, zur Wiederaufnahme seines Sohnes. Und das war nicht nur irgendein netter Empfang, man macht einen schönen Willkommensabend, sondern er ließ das gemästete Kalb schlachten. Fleisch war damals sehr teuer und wurde nur selten gegessen. Und das beste Fleisch überhaupt, das war das gemästete Kalb. Und das war gemästet, das war groß. Wenn man das geschlachtet hat, hat man das ganze Dorf eingeladen. Das bedeutete das. Der Vater ließ das ganze Dorf einladen und feierte ein großes Fest, um seinen verlorenen Sohn wieder in die Familie aufzunehmen. Alle sollten sich mit freuen. Sein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist das, was, wir haben das in den letzten Gleichnissen schon gesehen, was Verlorenheit bedeutet. Man ist tot, man ist wirklich weg. Er war nicht mehr, er gehörte nicht mehr zur Familie. Er hatte nicht mehr das Recht, Anrecht darauf, zur Familie zu gehören. Und jetzt, wo ihn der Vater wieder aufgenommen hat, ist er lebendig geworden, gehört er wieder dazu. Der Sohn wollte seine Schuld abarbeiten und wiedergutmachen. Der Vater macht nun deutlich, dass er selbst sich um die Wiedergutmachung kümmert. Was für eine wunderbare Botschaft über Gott. Gott selbst kümmert sich um die Wiedergutmachung. Auch wenn der Mensch Gottes Liebe zurückgewiesen hat. Und wenn wir sündigen, dann ist das so wie dieser Sohn zu seinem Vater. Dann weisen wir Gottes Liebe so krass, so schroff zurück wie dieser Sohn. Ich will nicht dich, ich will dein Geld. Ich will nicht dich, Gott, sondern ich will deine Gaben. Wenn wir zu Gott zurückkehren, dann wird Gott auch verschwenderisch handeln, aber mit seiner Liebe. Mit seiner Liebe und Gnade. Noch bevor der Sohn sein Leben in Ordnung gebracht hat, bevor er sein Sprüchlein aufgesagt hat, bevor er gezeigt hat, dass er auch anders kann, umarmt der Vater seinen Sohn und küsst ihn. Die Liebe des Vaters kostet den Sohn nichts. Und damit kommen wir zum zweiten Teil, zum zweiten Sohn, zum älteren Bruder. Der erfährt von dem Gastmahl. Er erfährt, dass sein Bruder wieder in die Familie aufgenommen wurde. Er erfährt, dass die Schande, die sein Bruder über seinen Vater gebracht hat, vom Vater einfach so weggewischt wurde. Dass ihm einfach so vergeben wurde. Und was ist die Reaktion? Er wird zornig, er wird wütend. Er wird so wütend, dass er sich weigert, zu dem Festmahl zu gehen. Ja, da ist das größte Festmahl im Jahr sozusagen in diesem Dorf und er weigert sich dazu zu gehen. Er bleibt draußen stehen und er gibt damit sein öffentliches Misstrauensvotum gegen seinen Vater. Und damit bringt er nun Schande über seinen Vater. Der Vater, der Gastgeber des Gastmahls, ist gezwungen, hinaus zu seinem älteren Sohn zu gehen. Und als der Vater ihn nun versucht zu erklären, was geschehen ist und ihn reinbittet, da lässt ihn nun der Sohn überhaupt nicht zu Wort kommen, sondern er macht seiner Wut Luft. Nun, warum ist der ältere Sohn so wütend? Wenn wir uns jetzt mal an ihn reinversetzen, wir würden vielleicht denken, Mensch, wenn mein Geschwisterkind, mein Bruder, meine Schwester abgehauen wären, und dann nach Jahren kommt es irgendwann wieder abgeranzt und runtergekommen, aber es kommt wieder und da freuen sich doch alle, freue ich mich doch. Warum ist er so wütend? Nun, wir müssen uns wieder wirklich in diese Zeit hinein zu versetzen. Was bedeutete denn das für den älteren Sohn? Warum freut er sich nicht, dass sein Bruder wieder nach Hause gekommen ist? Der Grund sind die Kosten. Das kostet ihn nämlich eine ganze Menge. Er sagt es ja seinem Vater, für mich hat es noch nicht mal einen Bock gegeben, eine Ziege gegeben. Ja, jetzt kommt dieser Lump nach Hause und du schlachtest gleich mal das Mastkalb. Und wisst ihr, das Mastkalb war nur der Anfang. Indem der Vater den jüngeren Sohn wieder aufgenommen hat in die Familie, hat er ihn auch wieder als Erben eingesetzt. Das heißt, der jüngere Sohn, der gerade ein Drittel des ganzen Familienvermögens verprasst hat, kriegt als Dank jetzt nochmal ein Drittel von dem Rest. Von dem Teil, der eigentlich dem älteren Bruder zugestanden hätte. Und das ist natürlich für den älteren Sohn unzumutbar. Er hat schließlich sich die ganzen Jahre abgerackert. Er hat auf jede Freude verzichtet und stets seine Pflicht getan. Sein Bruder hat nur verdient, rausgeworfen zu werden, stattdessen wird er mit Reichtum überschüttet. Ja, das ist nicht gerecht, das geht gegen mein Recht. Wie kannst du einfach, ohne mich wenigstens zu fragen, diesen wieder in unsere Familie aufnehmen, Vater? Ich habe doch nach all den Jahren, die ich hier gedient habe, in Wörtchen mitzureden. Merkt ihr, nun rebelliert der ältere Sohn gegen seinen Vater. Er greift die Entscheidung des Vaters an. Er macht ihm Vorwürfe und er entehrt ihn durch sein beleidigendes und unerhörtes Verhalten. Das war damals genauso unerhört, dass er seinen Vater angriff, dass er nicht zum Fest ging, dass er ihn sozusagen vor allen Leuten so beleidigte. Genauso wie vorher der jüngere Sohn, fordert nun der ältere Sohn sein Erbe ein und er entehrt den Vater. Ja, wie wird jetzt der Vater auf dieses rebellische Verhalten reagieren? Nach den Maßstäben der Zeit von damals hätte er ihn wiederum rauswerfen müssen. Er hätte ihn aus der Familie rausschicken müssen. Auch das hätten die Zuhörer wieder erwartet und das wäre das ganz Normale gewesen. Stattdessen bittet er ihn, mit hineinzukommen zum Festmahl. Auch du, mein Sohn, hast mich jetzt zutiefst beleidigt. Du hast mich entehrt, aber ich will dich nicht verstoßen. Ich will, dass du zu meinem Festmahl, zum Mahl meiner Liebe kommst. Und damit endet die Geschichte. Wir erfahren von Jesus nicht, ob der ältere Sohn umgekehrt ist. Ob diese Familie, die hin und her geschüttelt wurde, wieder zusammengekommen ist. Ob es da noch ein Happy End gab. Warum? Wäre doch eigentlich schön gewesen. Nun, es geht Jesus ja nicht um irgendeine anrührende oder vielleicht auch um eine schockierende Geschichte. Ich möchte nochmal an die ersten Verse des Lukas-Evangeliums erinnern. Jesus wird unterhält sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ihnen erzählt er dieses Gleichnis. Mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die darüber murren, dass Jesus sich mit den Sündern und Zöllnern, mit dem Pack der Gesellschaft, mit dem Gesindel, mit dem Abschaum abgibt. Ihnen gilt dieses Gleichnis und Sie stehen für den älteren Bruder, beziehungsweise der ältere Bruder steht für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und nun geht es Jesus natürlich darum, okay, wie werdet ihr euch entscheiden? Nun, was hat das Gleichnis uns zu sagen? Was hat es uns heute zu sagen? Was will Jesus mit dieser Geschichte dieser zwei verlorenen Söhne deutlich machen? Diese beiden Söhne stehen für zwei verschiedene Wege zum Glück, für zwei verschiedene Lebensphilosophien, für zwei verschiedene Lebensentwürfe. In der Gesellschaft, unter uns hier, gibt es zwei Gruppen. Es sind einmal die älteren Brüder und einmal die jüngeren Brüder. Wir können uns alle einer Gruppe zuordnen oder vielleicht konnten wir uns dazu ordnen. Und beide Wege, so macht Jesus deutlich, sind falsch. Beide Wege bedeuten Rebellion gegen den Vater, gegen Gott. Nun, was sind die beiden Wege? Der eine Weg ist der Weg der moralischen Anpassung und der andere Weg ist der Weg der Selbstverwirklichung. Die moralische Anpassung, der ältere Bruder, der sagt: Ich werde nicht tun, das, was ich will, sondern was die Tradition und die Gesellschaft von mir verlangen. Und wenn ich nur mal das schön tue, was von mir verlangt wird, dann werde ich irgendwann das erlangen, was ich möchte. Dann werde ich schon gut durchkommen. Der andere Weg, die jüngeren Brüder, die Selbstverwirklichung. Dieser Weg sagt, nur ich selber kann wissen, was für mich gut ist. Und darum werde ich nur so leben, wie ich will. Darum werde ich nur das tun, was ich will. Ich werde mich selbst und dadurch letztendlich mein Glück finden. Und wir können uns gut vorstellen, dass natürlich dann beide Seiten, beide Wege, die jüngeren und die älteren Brüder sich gegenseitig Vorwürfe machen. Ja, die moralisch gesellschaftlich angepasst, die sagen, die unmoralischen Leute, die, denen es nur um sich selbst geht, die sind dran schuld an den Problemen in der Welt. Wenn sich alle so anpassen würden, wenn alle so moralisch rechtschaffen leben würden wie wir, dann würden wir die Probleme lösen. Und die Selbstverwirklicher, die sagen es dann anders, die sagen, ja, ihr selbstgerechten Frömmler, ihr, die ihr davon ausgeht, dass ihr die Wahrheit mit Löffeln gegessen habt, dass ihr die Wahrheit gepachtet habt, ihr seid das Problem. Wenn alle so alternativ wären wie wir, dann könnten wir die Probleme der Gesellschaft lösen. Dann würde es besser sein. Gut, es ist natürlich so, dass sich nicht jeder Mensch hundertprozentig auf eine Seite einordnen lässt. Es mag sein, dass es das gibt, aber es ist auch oft so, dass Menschen hin und her wechseln. Gerade nach dem, wie es besser ausschaut, ja? Welche Strategie wohl gerade besser zu sein scheint, welche Erfahrung man mit der einen oder mit der anderen Methode gemacht hat. Manche leben aber auch nach außen die eine Seite und nach innen heimlich eine ganz andere Seite. Nach außen fromm und religiös. Und damit man diese fromme religiöse Phase nach außen schön aufrechterhalten kann, braucht man natürlich ein Ventil, wo man irgendwo ein bisschen ja, die Sau rauslassen kann, wie man so schön sagt. Und tatsächlich, wenn man von Missbrauchsfällen hört oder wenn man sieht, wer so alles Pornografie konsumiert, das sind oft ganz angesehene Leute, ich hätte nie gedacht, dass mein Nachbar sowas tut, das sind oft sehr fromme, religiöse Leute. Aber umgedreht natürlich genauso. Ja, es gibt alternative, nicht-religiöse Menschen, die begegnen den Konservativen mit aller Selbstgerechtigkeit und Herablassung, wie wir es eigentlich von den Pharisäern gewöhnt sind. Ja, oder sie pochen auf ihr Recht, wenn es um ihr Wohl geht. Ich hatte mal zwei ganz interessante Begegnungen mit Punkern in Hannover. Das waren die einzigen beiden Begegnungen, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war, angeschrien wurde. Und Punker, die stehen ja nun für den Rebell der Gesellschaft. Einmal bin ich auf der falschen Straßenseite gefahren, also auf dem Fußgängerweg. Die sind in Hannover etwa 5-6 Meter breit, da ist wirklich genügend Platz. Sonntag früh dürfte es kein Problem geben. Ich wurde dort nie so angeschrien. Die andere Straßenseite von dem Punker, ja. Oder ich habe einmal zu schnell einen Punker überholt. Also, habe ich mich auch gewundert. Ich dachte, ihr seid die Rebellen. Nun, trotz dieser Vermischung, es bleiben letztendlich diese beiden Grundeinstellungen zum Leben. Moralisch angepasst, immer schön das machen, was von einem verlangt wird, oder ich ziehe einfach meinen Stiefel durch. Und Jesus macht deutlich, beide Wege sind falsch. Beide Söhne sind verloren. Ihr werdet auf keinen Weg zum Ziel kommen, zum Glück kommen, zum Vater kommen. Zwei verlorene Söhne, und wenn man mal die ersten beiden Gleichnisse betrachtet, da wurde das schon auch deutlich, das ist schon angeklungen. Das Schaf, das ging weg von dem Hirten, es war sozusagen in der Fremde verloren. Der Groschen, wo ging der verloren? Im Haus. Der war noch zu Hause, aber er war verloren. Der jüngere Sohn wollte das Geld, aber nicht den Vater. Er wollte sein Leben leben. Der ältere wollte auch das Geld und nicht den Vater. Nur er hatte eine andere Methode, an den Besitz des Vaters zu kommen. Er blieb halt zu Hause und er tat das, was von ihm verlangt wurde. Und nun stand es ihm natürlich zu. Und der Vater sollte jetzt gefälligst so handeln, wie er es erwartete. Beide Söhne rebellierten gegen den Vater. Der eine, indem er böse Dinge tat, er verbrasste das Geld. Der andere, indem er gute Dinge tat, er arbeitete hart für den Familienbetrieb. Aber beide waren im Herzen vom Vater getrennt. Beide waren auf ihre Art verloren. Keiner der Söhne liebte den Vater um des Vaters Willen. Beide wollten den Vater ausnutzen für ihre selbstsüchtigen Zwecke. Nun, was will uns Jesus damit sagen? Das ist ganz interessant. Man kann gegen Gott rebellieren, indem man Gottes Gebote bricht und indem man Gottes Gebote hält. Sünde ist nicht nur, wenn man böse Dinge tut, sondern Sünde ist es auch, wenn man gute Dinge mit schlechter, mit böser Absicht tut, mit böser Motivation. Ja, wir haben vielleicht so ein bisschen so einen Sündenkatalog vor uns. Wir wissen, das sind alles die schlechten Dinge. Und dann haben wir noch so einen Katalog mit, das sind die guten Dinge. Und wenn ich das tue, dann sündige ich. Und wenn ich das gut tue, dann bin ich gut. Jesus sagt, wenn deine Motivation falsch ist, dann ist das alles schlecht. Dann ist das alles Sünde. Darum sagt die Bibel übrigens, jeder Mensch ist ein Sünder. Und wenn er noch so gut ist, wenn du die Dinge nicht für Gott tust, dann ist es Sünde. Die Motivation des Jüngeren, sein Leben zu leben, wie es ihm passt, ist es deutlich. Sein Egoismus ist offensichtlich, seine Sünde auch. Die Motivation des Älteren, sein Leben zu leben, wie es von ihm erwartet wird, das ist nicht so deutlich. Aber letztendlich macht er es auch nur, weil er meint, dadurch sein Recht zu erlangen, den Besitz für sich zu beanspruchen. All die Jahre habe ich dir gedient. Müsste mir jetzt nicht das alles zustehen, was du jetzt hier dem Jüngeren wiedergibst? Ich will dazu mal eine Geschichte aus dem Buch vorlesen, wo diese verschiedenen Absichten, Gesinnungen sehr gut deutlich werden. Es war einmal ein Gärtner, der eine riesige Möhre zog. Die brachte er zum König und sagte, Herr, dies ist die größte Möhre, die ich je gezogen habe oder je ziehen werde. Darum möchte ich sie euch als Zeichen meiner Liebe und Ehrerbietung überreichen. Der König war gerührt und sah, dass der Mann ein gutes Herz hatte. Darum sagte der König, als der Gärtner sich zum Gehen wandte: Warte, du bist offensichtlich ein guter Landmann. Ich besitze ein Grundstück gleich neben deinem. Das möchte ich dir umsonst als Geschenk geben, damit du alles bestellen kannst. Und der Gärtner staunte vor Freude und ging jubelnd nach Hause. Doch einer der Adligen am Hof des Königs hatte das alles mit angehört. Und er sagte sich: Meine Güte, wenn man so viel schon für eine Möhre bekommt, was ist dann, wenn ich dem König etwas noch Besseres schenke? Und so trat der Adlige am nächsten Tag vor den König und führte einen herrlichen schwarzen Hengst mit sich. Er verneigte sich tief und sagte: Herr, ich züchte Pferde. Und dies ist das großartigste Pferd, das ich je gezüchtet habe oder je züchten werde. Darum möchte ich es euch hiermit als Zeichen meiner Liebe und Ehrerbietung überreichen. Doch der König durchschaute sein Herz, bedankte sich, nahm das Pferd und entließ ihn, aber ohne Geschenk. Der Adlige war verdutzt. Da sagte der König: Ich will es dir erklären. Jener Gärtner gab mir die Möhre, aber das Pferd hast du dir selbst gegeben. Diese Haltung des älteren Bruders, die Haltung hier dieses Adligen, diese Haltung haben viele religiöse Menschen. Sie leben ein gutes Leben, aber nicht um Gott zu gefallen, sondern um sich bei Gott gewisse Rechte zu verdienen. Sie sind selbstgerecht. Sie kümmern sich selbst um ihre Gerechtigkeit. Und es ist dann meistens die nächste Folge von dieser selbstgerechten Art und Weise, dass man auf die anderen, die nicht so tadellos leben, herabschaut. Gerade wenn es um moralische Dinge geht oder auch um Glaubensdinge. Ja, gerade Christen, ganze Gemeinden denken leider viel zu schnell, Gott müsse ganz besonders von ihnen angetan sein. Er müsse sie besonders segnen, weil sie die reine Lehre haben und vertreten. Weil sie einen besonders ehrwürdigen Gottesdienst oder einen besonders ausgelassenen Gottesdienst feiern. Weil sie fast jeden Abend in der Gemeinde sind oder weil sie so viel Geld spenden. Gott muss doch wirklich von mir überzeugt sein. Wenn ich Gott etwas bitte, dann sollte er wirklich mal langsam auf mich hören. Nun, diese Selbstgerechtigkeit, dieser Hochmut war wahrscheinlich sogar so oft der Grund dafür, dass die älteren Brüder in den Gemeindenfamilien die jüngeren Brüder in den Gemeindenfamilien geradezu dazu getrieben haben, auszubrechen und auf ihre eigenen Wege zu gehen. Ja, die jüngeren Brüder fühlen sich dann nicht zu Unrecht von einer solchen Religiosität angewidert und abgestoßen. Und so ist es tatsächlich in den frommen Gemeinden schon fast ein Kennzeichen, dass irgendwann die Jungen ausbrechen, dass irgendwann die Jungen gehen. Und sie sagen sich zu Recht: Ja, diesen Gott und diesen Jesus, der hier verkündet wird, den ihr mir vorlebt, den möchte ich nicht, den möchte ich aus dem Weg gehen. Aber wenn wir richtig hinschauen, dann sehen wir, wer sich auf dem Weg der Selbstgerechtigkeit befindet, der will diesem Jesus auch aus dem Weg gehen, auf andere Art und Weise. Man geht Jesus, dem Erlöser, aus dem Weg, weil man selber für seine Erlösung sorgt. Und wie macht man das? Nun, indem man immer schön so lebt, wie es verlangt wird. Indem man peinlichst darauf achtet, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Muss man sich mal vorstellen. Ich gehe Jesus aus dem Weg, weil ich der Sünde aus dem Weg gehe. Oder indem ich der Sünde aus dem Weg gehe. Und wer so denkt, wer sich auf diese Art und Weise sein Recht bei Gott verdienen will, für den kann Jesus dann natürlich nur noch ein Vorbild sein. Aber nicht mehr der Erlöser. Und viele, die so denken, die gelangen irgendwann in ihrem Leben, in ihrem Glaubensleben an einen Punkt, wo sie so sehr enttäuscht werden, dass sie sich von Gott abwenden, und zwar ganz und gar. Und wann ist dieser Punkt erreicht? Nun meistens dann, wenn irgendetwas im Leben, etwas Wichtiges im Leben, nicht so läuft, wie sie sich es vorgestellt haben, wie sie sich es gewünscht haben, wie sie es für richtig halten, wie sie meinen, dass sie es doch anders verdient hätten. Und dann wären sie genau wie der ältere Bruder hier, wütend und verbittert. Beim älteren Bruder kam der Punkt, als durch die Rückkehr und Annahme des jüngeren, unmoralischen Bruders sein Lebensansatz, sein Weg zum Glück durchbrochen wurde. Auf einmal lief es nicht mehr so, wie er es geplant hatte. Auf einmal kam der Jüngere zurück. Ihr kennt vielleicht auch solche Begebenheiten im Leben von anderen Menschen. Ich hatte einen Kamerad bei der Marine und wir haben uns irgendwann über Glauben und über Gott unterhalten. Er hat mir gesagt, ja, früher habe ich auch an Gott geglaubt, aber dann ist meine Oma krank geworden und ich habe so sehr darum gebeten, dass sie wieder gesund wird, aber sie ist gestorben. Und dann ist sogar noch mein Onkel krank geworden und ich habe wieder gebetet und er ist auch gestorben. Dann habe ich mir gesagt, mit dem Gott möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und daran, an der Wut und an der Verbitterung wird deutlich, dass die Verlorenheit der älteren Brüder oftmals noch viel gefährlicher ist als die Verlorenheit der jüngeren Brüder. Der jüngere Bruder, der stand irgendwann vor dem Ende. Der stand irgendwann im Dreck, ohne Geld, ohne Nahrung und in der Fremde. Für den war es offensichtlich, ich bin verloren. Was soll jetzt aus mir werden? Der Ältere, der lebte zu Hause. Da schien nicht nur nach außen hin alles in Ordnung, sondern er selbst war überzeugt, dass alles richtig war, dass er auf dem richtigen Weg war, dass er sein Recht hatte. Nun, wenn wir auf einem ähnlichen Weg sind wie der ältere Bruder, dann zeigt uns Gott gerade seine Liebe dadurch, dass er unsere Pläne durchkreuzt. Weil er uns nämlich dann deutlich macht, dass unser Leben nicht von uns, von unserer Leistung, von unserem Willen abhängig ist, sondern von Gott. Gott gibt gerade dann Leid ins Leben, wenn wir auf diesem Weg sind. Und wir sollen uns dann nicht völlig verhärten, sondern wir sollen dann dadurch zur Umkehr kommen. Und hier kommen wir jetzt zum Schluss und damit auch zur Liebe des Vaters. Beide Söhne waren verloren, beide Söhne waren geliebt. Der Vater liebte den Jüngeren nicht erst wieder, als er heimkam. Seine Liebe wurde schon so sehr deutlich, als er ihn ziehen ließ, als er ihm das Erbe ausgeteilt hat. Der Vater wendet sich auch nicht von dem Älteren ab, welcher all die Jahre seine Liebe und seine Treue geheuchelt hat. Das war ja nicht nur der eine Punkt, dem Vater wurde ja doch deutlich, okay, die ganzen Jahre war das alles nicht wirklich ernst von dem gemeint. Ja, was würden wir machen, wenn wir merken, ein Freund, ein angeblicher Freund hat jahrelang seine Freundschaft nur geheuchelt, seine Liebe nur geheuchelt, um irgendetwas von mir zu bekommen? Nein, der Vater liebt beide und lädt beide zu seinem Fest ein. Der Vater will das Unrecht der beiden Söhne wieder gut machen. Das ist die Botschaft von Jesus. Das ist das Evangelium. Etwas ganz anderes als die Lebensansätze, die wir in dieser Welt kennen und leben. Es geht Jesus nicht darum, ob man jetzt moralisch oder unmoralisch ist, ob man konservativ oder alternativ, ob man spirituell oder nicht spirituell ist. Und Jesus möchte auch nicht ein bisschen einen Ausgleich zwischen diesen beiden Seiten finden und sagt, ja Mensch, dass ihr euch so streitet, ist ja kein Wunder, versucht mal diesen Mittelweg zu gehen. Nein, Jesus hat eine ganz andere Alternative. Er hat die wahre Lösung. Jesus macht deutlich, jeder ist auf dem falschen Weg. Und jeder ist geliebt. Und jeder soll das erkennen und zu Gott umkehren. Es geht Jesus darum, dass wir aufhören, nach Selbsterlösung zu suchen und stattdessen die Erlösung von Gott annehmen. Das heißt, die Liebe von Gott anzunehmen und auch zu beantworten. Das heißt, letztendlich Jesus als den Erlöser anzunehmen. Jesus ist gekommen, um unsere Sünden abzutragen. Jesus ist gekommen, um Wiedergutmachung für uns zu leisten. Der jüngere sowie der ältere Sohn hätten unter den damaligen Maßstäben vom Vater rausgeworfen, von zu Hause verbannt werden müssen. Jesus ist gekommen, um diesen Fluch der Verbannung, der Verlorenheit auf sich zu nehmen. Und er ging ans Kreuz und er nahm dort unsere Schuld auf sich. Er nahm dort unsere Rebellion auf sich. Und dann sprach er zum Vater: Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Wir können uns vorstellen, was das bedeutet. Jesus hatte diese Verbannung auf sich. Er war vom Vater verlassen. Aber dann am Ende sprach er: Es ist vollbracht. Jesus hat die Erlösung vollbracht. Und dann ist er auferstanden. Und dann hat Gott gezeigt: Ja, ich nehme diese Wiedergutmachung an. Ich nehme dieses Opfer an. Jesu Aufwand, uns zu suchen und zu erretten, der war sehr groß. Das ist in den anderen beiden Gleichnissen schon deutlich geworden. Es war für ihn nicht leicht. Es war für ihn nicht so mal was nebenbei. Es war ein sehr großer Aufwand. Und er hat diesen sehr großen Aufwand betrieben, weil wir das nötig haben, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Wir können uns nicht selbst erlösen, sondern wir brauchen einen Erlöser. Egal wie verloren wir sind, ob wir zu den älteren Brüdern gehören oder zu den jüngeren Brüdern gehören, wenn wir verloren sind, brauchen wir Christus. Und Christus ist gekommen, uns zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in diesem Christus Jesus. Amen.